At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst.
Moin Jochen.
Erstmal, du bist jetzt gerade zurück. Wir haben eine Woche ausgesetzt. Du warst wieder mit Heinz unterwegs.
Ja, also ich bin total überangelt im Augenblick. Weißt du, also ich so viel gefischt habe wie in der letzten Zeit. Weißt du, alles immer sehr anstrengend. Habe ich also die letzte Zeit kaum gehabt.
Machen wir in der nächsten Folge. Da geht's dann bei uns um das große Thema Hornicht. Ich glaube, das war auch ein Thema bei euch bei der neuen Folge Route raus, ne?
Ja, absolut. Also der Hornicht ist ja jetzt gerade, wir haben doch den Wundermonat Mai und was immer, wenn das der Raps blüht, der ist ja schon ausblühen, aber dieses Hornichtangeln ist natürlich relativ einfach und hier gerade bei uns an der Küste ist das ein sehr begehrter Fisch. Bringt auch Spaß, den zu fischen.
Das ist das große Thema der nächsten Folge. Jetzt wollen wir in dieser Folge Fragen beantworten, denn wir haben zahlreiche bekommen. Während du weg warst, ist das E-Mail-Fach fragen@horstunddervisch.de voll geworden. Also, ein Fan von euch, den Namen sagt er nicht dazu, schreibt eine Mail. Frage an Horst. Moin Horst, hallo Jochen. Ich angel seit gut einem Monat und wollte mal fragen, ob du Tipps für mich hast, wenn ich auf Rotaugen und Rotfedern angeln möchte.
Ja, natürlich. Also so ist ja fast jeder Junge angefangen zum Angeln. Also auch mein erster Fisch, an den ich mich bewusst erinnere, war ein Rotauge. Nicht, dass also die Plötze ist der Fisch, der hier bei uns am häufigsten vorkommt und auch relativ am einfachsten zu fischen. Am besten angelt man den mit der Kopfrute, das heißt mit einer Stippe. Also die braucht gar nicht mal so lang sein, kommt natürlich aufs Gewässer an. Wir haben ja früher richtig Wettbewerbe im Stippen gemacht. Also da war der Bootfisch immer das Rotauge. Nicht? Also ich würde ihm empfehlen, sich eine 6 Meter lange Rute zu kaufen, eine Teleskoprute, eine relativ einfache. Und da macht er auch eine 6 Meter Schnur dran, also ein bisschen kürzer als die Rute. Eine schöne, dünne, monofile Schnur, eine Pose drauf, die Pose exakt ausbleien, das ist wichtig, also dass nur noch die Antenne aus dem Wasser guckt. Und dann den Angelplatz ausloten und dass der Köder eben über dem Grund schwebt. Ne? Das Ausloten ist bei diesem Angeln sehr wichtig und dann muss er anfuttern. Und nun kommt es drauf an, angelt er in einem stehenden Gewässer oder einem fließenden Gewässer. Dementsprechend mache ich mein Futter. Um das Futter macht jeder Angler ein großes Geheimnis. Ja. Er kann sich aber Futter kaufen. Ein Tipp von mir, immer verlängern. Sich einfaches Paniermehl, das billigste Paniermehl zu kaufen, das er hat und wenn seine Frau noch was Ähnliches hat und dann vielleicht mal so eine Tüte fertiges Anmischungsfutter. Aber er kann das tatsächlich, also so ein Mischungsverhältnis 1:2 oder 1:3 mit Paniermehl strecken.
Und wir, haben vor allen Dingen auch eine Extra-Folge zum Anfüttern gemacht. Da erklärst du, glaube ich, nochmal alles ganz genau.
Ja. Und dann eben, was du hier dann immer in die Futterspur werfen. Also wenn er jetzt eine Strömung hat, dann muss er sich als Ziel immer die Rutenspitze nehmen, weil der Köder dann hier rumtreibt. Hat ein stehendes Gewässer, kann auch gestreckt werfen und eben das Futter eben nur so feucht machen, dass das zusammenhält, aber beim Aufprall aus dem Wasser aufeinander geht im stehenden Gewässer und im fließenden Gewässer eben entsprechend schwerer machen mit Wasser. Hilfsmittel ist auch manchmal Maulwurfserde, ne, um das jetzt zu beschweren, wenn man ein fließendes Gewässer hat. Und dann Topköder nach wie vor Fleischmade. Mhm. Ne? Und dann klappt es auch mit dem Rotaugenfischen.
Aber Rotaugen werden ja im Prinzip nicht verwertet, sondern das sind dann wieder Köderfische für die Nix.
Ja, du darfst ja nun nicht mit lebendigen Köderfischen
angeln. Aber klar.
Nein, also mittlerweile ist ja ein Umdenken erfolgt. Es gibt ja auch dieses Catch and Cook oder weiß ich was alles, auch die Rotaugen, da gibt es tolle Rezepte. Also ich kenne Leute gerade, die Winterrotaugen, also jetzt sind die ja so verleicht oder sind auch mit dem Leichen fertig, aber gerade in diese Winterrotaugen, die werden sehr gerne in sauer eingelegt, gebraten und dann eben schön, was so wie ein Hering, haben schönes, festes Fleisch. Also im Grunde, man kann jeden Fisch verwerten.
Ich habe noch nie Rotauge gegessen. Oder,
nein,
oder nicht bewusst.
Aber wie gesagt, also mittlerweile, weißt du, ist das so, weißt du, wir werden ja alle so ein bisschen nachhaltiger und es gibt eben auch viele gerne Rotaugenfischen und gerade im süddeutschen Raum werden die auch gerne in die Fritteuse geworfen und gebacken. Ne, also die kann man sehr gut essen.
Also man braucht dann wahrscheinlich aber eine Menge von, ne?
Ja, kommt aber, nö, die können teilweise werden die Meter 80 werden. Nein, aber die werden schon 30 Zentimeter groß, können die schon werden, also Die kann man schon verwerten.
Okay. Frage hiermit beantwortet. Nächste Frage kommt von Tobias. Was ist denn dein Lieblingsfisch zum Angeln?
Mein Lieblingsfisch ist nach wie vor der Dorsch. Nicht? Also wir dürfen im Augenblick ja leider nur einen Dorsch pro Tag fangen und entnehmen. Und das ist natürlich sehr schwierig. Aber von allen einheimischen Fischen liebe ich nach wie vor den Dorsch. Der Dorsch hat mich mein ganzes Leben begleitet, hat mir viele Wettbewerbe, die ich gewonnen habe, beschert. Und ich war jetzt gerade auf Rügen und hatte das Vergnügen, wieder mal einen schönen Dorsch zu angeln. Also das hat mich dann wieder so, also hat mich richtig schwermütig gemacht. Nicht? Und gerade oben in der Ostsee um Rügen ist der Dorschbestand auch noch einigermaßen stabil. Also ich hatte innerhalb kurzer Zeit hatte ich meinen Dorsch. Dann war natürlich das Angeln für mich zu Ende. Ich durfte nicht mehr gezielt auf Dorsch angeln. Man kann dann umstellen auf Plattfisch, auf Hornhecht und ähnliches. Aber Dorsch ist nach wie vor mein Lieblingsfisch.
Da warst du auf Rügen und hast produziert mit Heinz.
Ja, genau. Wir haben eine Folge abgedreht auf Rügen. War einmaliges Erlebnis.
Ich habe gehört, die soll sehr lustig gewesen sein.
Ist absolut. Also ich habe ja, wir machen das ja schon das 13. Jahr. Und das war für mich eine mit der so... Hat einfach Spaß gemacht. Ne?
Ja. Wir dürfen wahrscheinlich auch nicht zu viel verraten.
Nein,
weil die kommt ja noch. Aber
ja, also die kommt jetzt im Herbst. Genau, Sendetermin können wir ja nochmal bekannt geben. Dann,
ne? Okay. Heiner, wenn du alleine angelst, hattest du schon mal eine gefährliche Situation? Also wenn man zum Beispiel ins Wasser fällt im See, im Schlick feststeckt oder?
Natürlich, bleibt nie aus, nicht? Also, ich bin ja leidenschaftlicher Aalangler und ich habe in meinem Leben so viele Nächte in unwegsamem Gelände an unheimlichen Wässern verbracht. Ich habe selbst in einer Folge für Route raus, bin ich in einem Schlammloch versackt und bin gleich bis über die Hüften in so eine Erzquelle versackt. Das ganze Zeug war versaut, die Stiefel vollgelaufen. Ich wäre wahrscheinlich alleine nicht rausgekommen, nicht? Das ist ja wie, als wenn du im Watt stecken bleibst. Also, da muss man schon aufpassen. Generell kann man, passieren einem die dollsten Dinge, man kann stolpern, man kann auch mal ins Wasser fallen und ähnliches. Also da passiert, wenn man so oft zum Angeln ist wie ich, passiert auch oft immer was, nicht? Aber lebensbedrohlich war eigentlich noch keine Situation.
Ne? Naja gut, wenn du da irgendwo alleine in der Nacht irgendwo stecken bleibst, hast du denn immer ein Handy bei dir, dass du zur Not jemanden anrufen kannst?
Also ich bin ja nun schon etwas älter, also eigentlich das Handy nehme ich ganz, ganz selten mit. Nicht? Okay. Also wenn ich jetzt nachts zum Aalangeln gehe oder so, dann nehme ich das mittlerweile schon mit, um mich sich bemerkbar zu machen. Und wie gesagt, man darf natürlich nicht die Nerven verlieren. Aber es kann immer mal was passieren. Nicht? Also hier mein Freund Jörg Ovens, der ja auch da ein sehr begeisterter Angler ist, der aus dieser Gegend kommt, der ist neulich vom Boot gefallen. Jochen bei einem Dreh vom Ruderboot gefallen, die Schwimmweste ist aufgeblasen, hat ihn fast abgewürgt, weil er so hochgerutscht war und er ist nicht zurückgekommen ins Boot, ne? Obwohl der Kameramann dabei war, der musste dann ins seichte Wasser fahren mit ihm, um dann irgendwie ihn an Ufer zu bringen. Also er sagt, da hatte er schon richtig Muffe und wenn man die Bilder sieht, der war schon kreidebleich, also trotz Schwimmweste und allem, es gibt schon gefährliche Situationen. Am schlimmsten ist natürlich beim Meerforellenangeln, nicht? Da ist das natürlich sehr gefährlich. Erstmal ist das Ufer ja sehr glitschig und man kann auch leicht mal über einen Stein stolpern. Da hatte ich das Problem. Ich wollte auf einen großen Stein steigen, um alles schön fächerförmig abzuwerfen. Bin dann abgerutscht, bin hingefallen. Jochen, ich habe es nicht geschafft, die Beine. Die Warthose, ich bin hochgetrieben. Die Beine waren oben und der Korb nach vorne unten. Und ich habe die Beine nicht an Grund gekriegt. Ich konnte mich dann am Stein festhalten und dann nachher irgendwie so paddeln ein bisschen. Man ist ja nicht so tief, also bei Meerforellenangeln gehst du meistens nur so bis zur Brust ins Wasser. Hab mich dann an einem Stein festhalten können. Ich wollte auch ja meine Rute nicht verlieren. Und das ist ganz gefährlich. Also da muss man drauf aufpassen, wenn man so mit einer Warthose irgendwo im Meer ist, dann sollte die oben schon schön dicht sein, dass sie nicht gleich voll Wasser läuft und dann ist natürlich immer unten der Luftsack und du schaffst das einfach nicht, die Füße an den Grund zu kriegen. Ne? Hm. Da musst du so ein bisschen schwimmen können.
Aber würdest du dann sagen, okay, ist es immer besser, zu zweit zu gehen?
Ja, natürlich. Ne? Wenn du einen zweiten Mann dabei hast, gerade beim Meeresangeln, beim Meerforellenangeln, ne, gerade, da kann dir immer was passieren, was du, weil du siehst ja nicht, was unter Wasser ist. Also jeder Meeresangler, also ich habe jedes Jahr, Jochen, jedes Jahr habe ich schon im März gebadet. Ne? Du stolperst irgendwann oder es kommt eine große Welle, du hast ruhige See, merkst gar nicht und dann fährt ein großer Dampfer und der schiebt eine Bugwelle vor sich und auf einmal kommt die angerauscht und die reißt dir die Beine weg. Nicht? Also da muss man schon aufpassen. Ne? Und da ist schon immer besser, wenn man jemanden dabei hat.
Jetzt habe ich dich eben gefragt, ob du ein Handy dabei hast, hast gesagt nein. Dann meine Frage, meine persönliche Frage an dich, was nervt dich beim Angeln am meisten? Also wenn du angerufen wirst oder wenn du gestört wirst?
Also wie gesagt, ich habe das Handy
ja. Wenn du das Handy nicht mit hast, klar.
Nein, wenn ich dabei ja, da würde mich das stören. Also wie gesagt, also gerade, ich bin ja nur eine Generation, die ohne Handy groß geworden ist. Nicht? Und wenn ich sehe, was so meine ganzen Kollegen, was so für die ist das Handy ja absolut lebensnotwendig. Weißt du, die lassen es ja gar nicht aus der Hand einige. Weißt du, die spielen den ganzen Tag da dran und lesen irgendwelche Informationen und kriegen Hinweise und kriegen in Daten und ähnliches. Und das stört mich da so ein bisschen. Aber generell ist das schon wichtig, dass man es dabei hat. Ne, aber du weißt, du musst das dann wasserdicht verpacken. Ne, dann weißt du ja nie, was passiert. Und es gibt heute auch schon wasserdichte Handys, aber ich kenne ja Leute, die haben noch eine Plastiktüte drum und ähnliches. Mein Freund Ovens, der jetzt ins Wasser gefallen ist, vom Boot, der hatte sich eine fremde Schwimmweste geliehen und wollte die jetzt auslösen. Und hat dann den Kameramann gefragt, hat gesagt, wo muss ich ziehen, wo muss ich ziehen? Und er hat immer gesagt, von links, ne, von links. Aber was, das war ja nur spiegelverkehrt und der hat immer links gefummelt, für ihn war es rechts, weil er im Wasser war, weißt du. Und irgendwann ist das Ding dann aufgeblasen, es gibt einen Knall und er sagt, weil er so dicht am Boot war, hat er die so hochgedrückt, dass er schon Druck auf den Hals gekriegt hat, weißt du, von der Schwimmweste. Mhm. Und wenn du diesen Gürtel, der im Schritt ist, nicht richtig stramm ziehst, dann treibt das Ding ja gleich hoch, ne. Also, jetzt unter uns, Jochen. Ich sage ja immer, wenn ich so in Norwegen bin, was und eine Schwimmweste um habe, die Schwimmweste kann das Leiden verlängern. Ne? Wenn du da bei 3-4 Grad Wassertemperatur im Nordatlantik fällst, weißt du, und bis sie dich aufgepickt haben und dich vielleicht unterkühlt nach einer Stunde an Land bringen. Ne? Also,
dann soll es lieber schneller gehen lassen.
Ja.
Aber nochmal zurück. Also, du hast das Handy, hast du gesagt, meistens nicht mit, aber was stört dich am Was würde dich stören, wenn Leute dir über die Schulter gucken, wenn Leute dich blöd, also wenn Leute deinen Platz nehmen? Was ist so, was dich irritiert und stört?
Nein, also mich stört dieses Gebimmel vom Handy, weißt du, weil eine Facebook-Nachricht dies und das kriegst, weißt du, du bist gerade im Bild. Und das Komische ist, du bist dann ja auch irgendwie neugierig, nicht? Guck mal, wenn das Handy klingelt, weißt du, und du bist am Angeln, machst gerade irgendwie was, willst du doch wissen, wer hat versucht, dich zu erreichen, ist vielleicht zu Hause was passiert oder ähnliches. Also am besten ist gar nicht mitnehmen. Ich kann sowieso nichts mehr beeinflussen, wenn ich auf dem Meer bin.
Dann habe ich die nächste Frage und ich weiß, sie kommt mir bekannt vor, ich weiß gar nicht, ob wir sie haben, wir nehmen sie trotzdem rein. André schreibt, ich höre jede Folge eures Podcasts, möchte meinen Dank aussprechen, da ihr mit diesem meine längeren Fahrten im Auto erträglicher macht. Bei der Angelmesse im Hause Gerlinger in Scheinfeld hatte ich die Möglichkeit, mit Horst persönlich ein paar Worte zu sprechen. Ich bedanke mich für die wertvollen Tipps zum Meerforellenangeln und konnte aufgrund dieser endlich meine erste Meerforelle verhaften. Als ich den Fisch gefangen hatte und diesen entnehmen musste, stellte sich mir die Frage, wie ich den Fisch bis zum Ende des Angeltages aufbewahre. Ich mache mein kleines Gerling-Handbuch nass und legte es über den Fisch in den Schatten. Nun würde mich interessieren, wie du, Horst, deine Fische, die du verwerten möchtest, während des Angelalltags aufbewahrt.
Nee, das hat er schon richtig gemacht. Also ich empfehle dann auch immer, was, wenn, je nachdem, wie die Temperaturen sind. Ne? Also den Fisch ausnehmen, was so, bisschen ausspülen und dann immer ein feuchtes Handtuch und den Fisch in den Schatten legen. Noch besser ist, was so, wenn man einen kleinen Behältnis hat, einen Eimer oder ähnliches, und da den Fisch reinlegt und dieses feuchte Handtuch da oben rüber, das kühlt enorm. Nicht? Also das funktioniert schon. Und ganz ehrlich, also diese Frage kommt häufiger. Die meisten Angler machen viel zu viel Aufheben wegen der Frische der Fische. Ne? Guck mal, wenn der maximal 4 oder 6 Stunden alt ist, wenn du den Fisch gefangen hast, oder vielleicht auch 8 Stunden, dann ist er ja immer noch frisch. Ne? Ich erzähle den Leuten immer wieder, ich sage, Leute, ich stamme ja aus einer Fischerfamilie, ein Frischfischkutter hat Eis an Bord. Der fährt so lange raus, bis der Laderaum voll ist oder die ersten Fische, die unten auf Eis liegen, weich werden. Dann wird der angelandet, kommt zu einer Auktion, wird er versteigert, wird er mit dem LKW vielleicht noch von Dänemark nach Deutschland gekarrt, wird dann nochmal versteigert, landet dann irgendwann beim Fischhändler. Also wenn ich jetzt eine Meerforelle fange und die schon morgens mal sagen um 10 fange und nachmittags um 6 angel, dann ist die 8 Stunden alt, kühl halten, lass einen Lappen umwickeln, möglichst nicht in eine Plastiktüte, sondern wie schönes, lass das Handtuch, reicht vollkommen aus.
Das bedeutet, wenn ich deine Beschreibung mir überlege, wenn irgendwo steht, hier gibt's frischen Fisch, dann ist der gar nicht mehr so frisch.
Doch, der kann ja als frisch verkauft werden, nicht? Aber er ist eben nicht so frisch wie, so nachhaltig, wie du ihn mit der Angel fangen kannst, nicht? Mhm. Also ein Frischfisch, guck mal, ein Fischkutter oder ein Fischdampfer, der Frischfisch anlandet, der kommt ja nicht am gleichen Tag wieder in den Hafen. Die Fische, die Kühlkette ist immer gewahrt, die liegen auf Eis, nicht? Aber es passiert da absolut nichts, was so. Also wenn ich dann, ich sehe das ja, was so. Natürlich darf ich nicht die ganze Zeit Prahl in der Sonne liegen lassen. Das habe ich auch erlebt, was so früher, als wir noch Dorsche fangen konnten. Und wir haben ja auch immer mehr gefangen, als wir verwerten konnten. So, man kam dann ja auch im Fangrausch. Dann waren einige, haben den Dorsch die ganze Zeit irgendwie in der Sonne liegen lassen. Dann kannst du den abends von der Grete schütteln, nicht? Dann brauchst du ihn nicht mehr filetieren. Aber wenn du den schön in den Eimer passt, und gerade jetzt um diese Jahreszeit im Sommer, habe ich persönlich, wenn ich jetzt eine längere Tour mache zum Makrelenangeln, zum Dorscheangeln, immer Kühlelemente oder Eis mit, was du dieses Crash-Eis, ne, gerade beim Makrelenangeln und sowas, alles, die werden kühl gehalten, weil ich die Fische auch mit Appetit essen will. Aber wenn ich im April oder März oder Mai, Anfang Mai eine Meeresforelle fange und die im feuchten Handtuch im Schatten aufbewahre, habe ich alles richtig gemacht.
Magst du Fischsuppe?
Ja, gerne.
Gibt's hier eine gute bei euch? Also hier in deinem Haushalt?
Also wir sind ja nur noch zwei Personen Haushalt, ja. Und ich habe gerade in den letzten Tagen zweimal Fischsuppe gegessen. Mhm. Und das gibt's Unterschiede wie Tag und Nacht.
Okay.
Wir haben in einem guten Restaurant eine Fischsuppe gegessen und die soll sehr gut gewesen sein. Aber dann hatte ich das Vergnügen, in Glove am Hafen von dem Hacki, also ein wunderbarer Mensch, der hat da eine kleine Brise, heißt die Gaststätte.
Ja, welche Stadt, wo sind wir?
Glove, auf Rügen.
Okay, auf Rügen.
Der kleine Hafen Glove. Ja. Der hat eine Fischsuppe für uns gekocht, frisch gekocht. Aus dem Hecht, den ich gefangen habe, wurde ein Sud oder wie heißt das nochmal gemacht? Nichts. Und darauf wurde diese Fischsuppe gekocht. Oh. Hammer. Und frische Gewürze da drin, frisches Gemüse drin. Also Hacki, falls du diesen Podcast hörst, deine Fischsuppe war einsame Spitze.
Was muss in eine gute Fischsuppe rein?
Ja, man sagt ja immer einen Kaulbarsch. Ne? Mhm. Der Kaulbarsch soll ja die Würze bringen, aber wer kann schon mal noch mal einen Kaulbarsch angeln? Ich wüsste, wo welche zu fangen sind. Mhm. Auf alle Fälle, also dieser Fischfond, also ich habe vom Kochen null Ahnung. Ich habe noch nicht mal Wasser in meinem Leben gekocht, muss ich dazu sagen. Ne? Aber Fischfond ist schon ganz wichtig. Nicht? Also wir waren ja auf Usedom, da waren wir auch in einem Top-Restaurant, da haben wir in der Küche unser Fischgericht zubereitet. Da stand ein riesen Topf auf der Mitte, wo diese Fischabfälle, Köpfe und sowas reinkommen. Da wurde immer dieser Fischfond frisch gekocht. Also dieser Fischfond ist ja wohl die Grundlage für die Fischsuppe, dass das richtig muss. Dann eben frisches Gemüse. Du, und den wir jetzt gegessen haben, den haben wir auf Dorschfilet. War also die Fischbeilage. Du kannst auch alle anderen Fische nehmen. Und dieser Hacki hat eben diesen Fischfond gekocht, frisches Gemüse da drin, also alles, was man so an Gemüse, Porree, Wurzeln und was weiß ich, da alles reinkommt. Und erst dann auf den Teller kam der rohe Fisch und dann kam dieser Fond da drauf und das hat einen Augenblick gezogen. Also der Fisch war nicht verkocht und nix, wirklich spitze.
Boah, ich habe so Hunger jetzt.
Also wenn du mal nach Glove fährst, also ist ja Rügen, ist ja wirklich ein Urlaubsparadies, da am Glove am Hafen kannst du eine exzellente Fischsuppe kaufen.
Von Hacki.
Von Hacki,
ja. Hacki, schönen Gruß an dieser Stelle. kurz und knapp, Frage von Lisa, sagt sie, teures Equipment, ist es besser? Und kann man auch gebrauchte Ruten oder so kaufen? Oder ist das eigentlich doof?
Nein, man kann auch gebrauchte Ruten kaufen. Also das Gerät fängt ja nie den Fisch. Man sollte schon ein bisschen auf Qualität angeln. Kommt ja immer darauf an, wo man fischt. Ich sage ja immer, was so für die Leute, die im Salzwasser angeln, die sollen schon ein bisschen Qualität kaufen. Aber die brauchen da kein Vermögen ausgeben. Und es gibt ja viele Angler, die aufgeben. Guck mal, ich habe zum Beispiel jetzt vorgestern noch einen Dorsch gefangen. Seit langem wieder mal einen Dorsch gefangen mit meiner ältesten Dorschhute, ne, die ich einfach liebe. Das war die erste Hute, die ich damals von meinem Sponsor geschickt gekriegt habe, weißt du, und die liebe ich heute noch und die fischt noch genauso gut wie jede neue. Also das ist, ne, man sollte, bei der Rolle gibt's natürlich Probleme, wenn man so ein ganz einfaches Ding kriegt, also ne, da sollte man vielleicht ein bisschen Qualität drauf achten. Wichtig ist auch bei jeder Rolle, dass die sauber aufspult. Wenn ich jetzt irgendwo eine gebrauchte Rolle kaufe, dann immer auf das Schnurbild achten, ob das schön glatt ist. Also nicht, wenn ich irgendwo so einen Wulst vorne oder hinten habe, dann spult die nicht sauber auf, dann werfe ich Brücken, Finger von lassen. Aber wenn das Schnurbild schön sauber ist, kann man auch gut eine gebrauchte Rolle kaufen.
Was muss man ausgeben? Weil sie ja auch fragt, muss gutes Equipment immer teuer sein?
Es gibt ja jetzt mittlerweile viel, das ist ja so, du kriegst, das ist eben das Problem, du gehst auf den Flohmarkt und kaufst dir gebrauchtes Gerät, für das gleiche Geld würdest du im Angelladen schon was Neues kriegen. Nicht? Es gibt zum Beispiel eine Stationärrolle von der Firma Daiwa, die kriegst du unter 50 Euro. Besser, und damit da kannst du alles machen, was du willst. Und bevor ich jetzt für eine gebrauchte Rolle vielleicht 30 oder 40 Rolle als nur ausgebe, kaufe ich mir eine neue für 50, nicht? Also, man solle denn, da gibt's eben einige Firmen, die gute Produkte herstellen. Alle Firmen bauen vernünftige Rollen. Wichtig ist das Schnurbild. Kommt immer darauf an, was man will, nicht? Aber wenn ich im unteren Preissegment, kriege ich heute auch schon im Angelladen gutes, neues Gerät für schmales Geld. Also, ich würde eine hochwertige Rute und Rolle, mit der ich alles abfischen kann, was ich im Süßwasser will, locker unter 100 Euro kriegen, nicht? Eine vernünftige Angelrute, Kohlefaser, eine schöne Stationärrolle dazu, kriegst du ohne weiteres unter 100 Euro.
Die Frage von Kai passt dazu. Wie viel Angel hat Horst?
Ja, ich weiß es selbst nicht, aber ich habe zu viele. Auf alle Fälle zu viele. Also ich habe ja jeder Angler ist ja auch Sammler. Und mir ist so selbst manchmal schlecht, was ich alles habe. Nicht? Also ich habe jetzt gerade wieder mein Angelgerät. Ich hatte ja Ordnung, also ich komme jetzt gerade vom Angeln zurück.
Oh ja, ich durfte dich mal begleiten in deine, wie nennst du die Kammer? In den Raum.
Angelkeller,
ja. In den Angelkeller, ja. Das sind überall Fächer. Ja. Beschriftet.
Ja. Das. Und ich packe immer alles wieder an Ort und Stelle, also zurück, was und stelle natürlich, wenn ich jetzt weiß, ich fahre aufs Meer, stelle ich mir mein Gerät zusammen. Ich bin jetzt gerade dabei in Vorbereitung, ich bin fast den ganzen Juni über auf Norwegen, ne, und bereite denn da mein Gerät vor, das ist ja immer speziell, braucht man was anderes, aber also ich habe, weil ich ja alles im Angeln gemacht habe, was es gibt, guck mal, ich habe ja sogar mit Heinz jetzt eine Folge wieder über das Fliegenfischen abgedreht.
Obwohl, das machst du gar nicht so gerne.
Ich mache das nicht gerne, aber gewünscht, also ich habe sogar Fliegenfischerausrüstung, ich habe Fliegen ohne Ende, ich habe alles eigentlich zu viel, weil man ja früher, als ich noch als junger Mann war, was so einen Köder hatte, der mir gefallen hat, mit dem ich gefangen habe, der wurde dann gleich noch ein paar Mal näher gekauft, weil es den vielleicht nicht mehr wieder gibt. Und es liegen bei mir also ungebrauchte Gegenstände rum, ohne Ende. Ich habe gerade, weil wir jetzt Donnerstag wieder unsere alte Säcke angeln haben, habe ich also meine Sitzkippe kontrolliert, ob ich dann auch in dem Gewässer, in dem wir jetzt fischen, da ist das so ultra light, da muss man so mit 1 Gramm Posen und ähnlichen fischen. Da fischen wir nur auf kleine Weißfische, Rotaugen, Rotfedern oder ähnliches. Und ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht, wie viele tausend Posen ausgelotet, exakt ausgelotet. Mit die meisten habe ich eigentlich nie gebraucht. Nee, also man hat einfach zu viel.
Dann war es das mit Fragen. Ihr könnt eure Fragen aber gerne noch loswerden für die nächste Horst und der Fisch Fragen und Antworten Folge. Einfach eine Mail schreiben an fragen@horstunderfisch.de. Das ist ganz einfach.
Und wir bemühen uns, alle fach- und sachgerecht zu beantworten.
Ich glaube, ich habe noch keine Frage beantwortet. Das kommt ja irgendwann noch.
Naja, aber es ist ja vielleicht ganz interessant, Jochen, guck mal, du siehst das ja mit den Augen eines Laiens, weißt du nicht? Und das für dich verständlich ist, dann verstehen ja auch die anderen Angler das, nicht? Also hoffe ich zumindest. Nicht.
Also es gibt viele Leute, die sehr oft angeln, aber ich kriege auch in den Mails immer wieder mit, dass es dann Leute auch sind, die gerade gesagt haben, okay, ich fange gerade an, oder es gibt sogar den einen oder anderen Fall, dass sie sagen, ich fange wegen euch an. Also weil ich den Podcast gehört habe, das ist spannend, das mache ich.
Ja, es ist ja eines der schönsten Hobbys der Welt, nicht? Also absolut, man muss natürlich einen kleinen Vogel haben, um das alles auf sich zu nehmen, aber das ist ja so vielseitig. Guck mal, wir sind gefragt worden, so wie jeder anfängt mit der Kopfrute. Ich liebe das, Jochen. Nur mit einer Stippe, so eine 5 oder 6 Meter Stippe, jetzt irgendwo an der Au zu sitzen, mit ultrafeinem Gerät, schön in der Sonne zu sitzen, ein paar Ballen Futter reinwerfen und dann die Fische, was, wenn die Pose untergeht, das ist jedes Mal wie elektrisierend. Und da freue ich mich über den kleinsten Stichling, egal, was du das Leben an der Route, das ist doch wichtig.
Ne? Aber apropos Stichling, das ist so ein Fisch, den ich aus meiner Jugend noch kenne. Den haben wir nämlich früher immer an Bächen gefangen. Da gab es den noch. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen in Rating. Alle, die vielleicht Rating kennen, da gibt es die Auermühle, da gibt es einen großen Teich und da gibt es einen Fluss und da habe ich Stichlinge gefangen, gibt es aber gar nicht mehr, weil die das ganz sauberes Wasser braucht.
Ja, also bei uns, wir haben noch einen guten Stichlingbestand, ja. Und manchmal ist das sogar eine Plage, nicht? Also, weißt du, okay. Wenn die kommen, das gibt so Jahre, weißt du, wo die sich explosionsartig vermehren, da wirst du ein bisschen sauer auf die Stichlinge, weißt du, weil die ähnlich wie die Schwarzmundgründel ständig in deinen Köder rumzerren und dir einen Biss simulieren und dann ist dann eher so ein ganz kleiner Stichling. Du hoffst natürlich auf ein großes Rotauge oder Ähnliches, ne?
Wo du aber gerade auch sagtest, dass du Stippen magst und du einfach auch die Natur dann immer beschreibst, wie schön das ist. Ich bin eben hier in Nordfriesland an der Aalau lang gefahren und stand eben 10 Minuten auf einer Brücke und habe ins Wasser geguckt. Ja. Und dann habe ich geguckt, gibt es einen Fisch hier? Also wo kann man, ne? Und ich habe auf Schatten geachtet und ich habe das fließende Gewässer so beobachtet und es war einfach schön.
Weil absolut.
Die Sonne ist schön, das Wasser plätscherte und dann merke ich so, oh, ich stehe ja hier schon seit 10 Minuten.
Ja, du, das sage ich ja. Also ich selbst, Jochen, kann mich, Hauptsache Wasser, wenn ich irgendwo bin, ich kann mich ans Wasser setzen und stundenlang nur aufs Wasser stieren, auch ohne Angel. Ne, aber Wasser muss da sein. Das hat eine Magie. Also das Wasser zieht mich irgendwie magisch an. Ich sage ja, ich habe mal irgendwo in einer Geschichte erzählt, was wenn ich so mit dem Auto übers Land fahre, und das, wo du die Gegend nicht kennst. Und dann siehst du auf einmal was glitzern. Oh, was du denn bei mir schon, wie würdest du hier angeln? Was, wenn du näher kommst, das ist eine von dieser Photovoltaikanlagen, was die jetzt überall wie Pilze aus dem Boden stampfen. Ne? Mhm. Und ferne sieht das immer aus wie ein See. Und wenn du näher kommst, ist das eben so diese Photovoltaik-Geschichte. Ja. Ne?
Horst, vielen Dank für deine Zeit.
Ja,
und
gerne.
In der nächsten Folge dreht sich dann alles um den Hornecht.
Ja, gerne.
Mike Rowe here with a radical idea. If you want to see more companies make more things in this country, buy more things from more companies who make things in this country. I refer in this case to the incredible t-shirts, sweatshirts, blue jeans, and more made by my friends at American Giant. Everything American Giant makes is made in the United States. And right now, you can take 20% off your first order at American-Giant.com/Mike. That's American-Giant.com/Mike.